live in Mixtapes.
Lukas, kennst du das Sprichwort Talent borrows, Genius steals?
Na, irgendwer borgt und irgendwer stiehlt.
Die Talentierten, die borgen sich was aus und die Genies, die stehlen es ganz. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen gut, wenn man anderen Ideen wegnimmt.
Man muss nur wissen, wie man es macht. Ne? Vielleicht ein bisschen kaschieren und dann als eigenes ausgeben. Das ist ja auch eine Kunst vielleicht. Ne?
Ja, oder halt ganz beinhart und ganz dreist einfach nehmen. Ja. Es geht heute um Plagiate. Ich kann schon so viel ankündigen. Wenn sich irgendjemand noch nicht mit dem Thema Plagiate, also das Nachmachen von Musik beschäftigt hat, der wird sich, glaube ich, heute wundern. Es sind manche Dinge wirklich so, dass man sich denkt, puh.
Nein, es ist beides. Manchmal denkt man es irgendwie so genial gemacht, irgendwie, weil es so unterschwellig daherkommt und manchmal biegt es so richtig vor dir, dass das irgendwie total eins zu eins ist. Ne? Es ist halt beides der Fall. Und ich war eigentlich ein paar Mal wirklich geschockt, aber dazu
ich auch.
Kommen wir gleich.
Wir haben natürlich wieder einen Gast, das ist heute der Hannes Schürz. Hallo.
Grüß dich.
Hallo. Wir wollten dich eigentlich schon lang einladen, weil du hast auf deiner Homepage, wo du deine verschiedenen Projekte präsentierst, da hast du so auch ein Untersegment. Du magst da auch Listen, so ähnlich wie wir. Also zum Beispiel Listen über italienische Song Contest Beiträge, die hat mir am besten gefallen. Oder Listen über gute Drum Breaks oder Listen über
Funk aus dem Fernsehen.
Ich habe dann mir gedacht, mit diesem Mann müssen wir mal eine Folge machen. Und dann haben wir gedacht, Plagiate würde irgendwie gut passen. Ich wusste aber gar nicht, wie gut das passt, weil du hast einmal vor kurzem erzählt, du schreibst dann ein Buch über Musik und hättest da auch ein Kapitel über Plagiate geplant.
Wenn es denn sogar das ganze Buch wird. Also das Thema ist so unerschöpflich. Ich bin in der Recherche schon auf sehr viele schöne Dinge gesprochen. Ich empfehle gleich zu Beginn eins, es gibt nämlich kostenlos zur Verfügung, man muss es nicht stehlen, man darf, eine Graphic Novel, die heißt Theft, A History of Copyright, findet man relativ easy, wenn man es googelt. Und es ist großartig, weil das diese ganze Geschichte, die wir hier versuchen zu erzählen, eigentlich sehr schön auch grafisch aufbereitet. Großartig. Sehr. Jeder stiehlt immer und überall. Talent borrows, Genius steals.
Ja, man, eigentlich das kann ich mir auch schon vorwegnehmen. Eigentlich die allergrößten stehlen sehr viel.
Naja, es ist halt auch die Frage, ne? Sagt ja auch der Neil Young, it's all one song. Also wenn man sagt, es gibt so einen gemeinsamen Fundus, aus dem man sich bedient, ne? Und wo ist die Ähnlichkeit und wo ist dann quasi wirklich dasselbe, das Gleiche?
Das Four Chords.
Alles, ja, genau, ja, also alles ein bisschen schwammig, die ganze
Geschichte. Was ist die beste Akkordfolge, hast du mal gesagt? G, C?
Eindeutig G, E, Moll, C, D, das wird fast immer ein Hit. Also da kann man fast gar nichts falsch machen.
Kannst du auch drüber singen.
Gibt es ja auch, glaube ich, diese Band, die das gemacht hat. Ne? Das ist ein YouTube-Video von, glaube ich, einer Viertelstunde, wo die halt dann irgendwie über 100 Songs da irgendwie singen und das geht alles immer mit dem G, E, Moll, C, D, ist immer das Gleiche.
Das heißt ja, du in deinem erfolgreichsten Lied auch, oder?
Ich habe da was anderes. Ich habe da, kann ich verraten? Soll ich es verraten? Kann ich verraten, ja. E, Moll, C, G, D, auch gut.
Also einfach nur umdraht.
Ist das vielleicht die zweite erfolgreichste Akkordvariante? Möglich, genau.
Ja, aber die Akkorde sind die gleichen, ne?
Die Akkorde sind die gleichen, okay. Und was auch passiert ist, dass man das, wenn man das schreibt, man denkt ja da nicht, also ich würde auch den Leuten, die wir heute besprechen, auch nicht vorwerfen, dass sie das stehlen oder sowas. Ich glaube, da passiert einfach was dann im Nachhinein vielleicht irgendwie auffällig wird. Also zum Beispiel ein Lied von uns ist fast eins zu eins ein Lied einer Sängerin aus Irland, die schon verstorben ist. Das habe ich dann 10 Jahre später bemerkt zum Beispiel. Das ist sehr ähnlich. Also
ja, aber
kann viel passieren. Ne?
Ich glaube, wir werden Fälle haben, wo es vielleicht wirklich nur passiert ist und dann Fälle, wo es schon... Gut, ich will nicht vorgreifen. Ich möchte aber dich noch vorstellen. Ich würde sagen, du bist aus dem Musikbusiness. Ich würde sogar sagen, du bist der hardest working man im österreichischen Musikbusiness.
Oh, danke für die Blumen.
Aber du streitest das mal nicht ab, oder?
Das ist schwer zu beurteilen. Ich gebe mir alle Mühe und mache wahrscheinlich viel zu viel.
Du bist doch, glaube ich, schon am längsten dabei quasi. Ne? Also ich kenne das aus dem Metier. Es ist ja ein Indie-Label, kann man sagen, Ink Records. Also aus dem Metier 20 Jahre. Wie lange gibt es das jetzt schon?
23 Jahre mittlerweile. Jahre, ja. Sind wir schon Veteranen in dem Geschäft. Fühlt sich auch komplett surreal an. Und auch, wie sich diese verschobenen Generationen, also wie jetzt junge Leute mit mir oder mit uns umgehen und umgekehrt, wenn ich selber darauf zurückschaue, wie ich oder wir in jüngeren Jahren mit quasi der Generation vor uns umgegangen sind und wie sich da auch die Verhaltensweisen und die Herangehensweisen der Menschen ändern, das ist in der Perspektive von so langer Zeit schon sehr, sehr spannend und interessant. Aber die Rolle hat sich sichtlich verändert, ist auch sehr gewachsen. Sonst hätte es das Unternehmen nicht schon so lange geben. Und es ist nichtsdestotrotz immer noch ein tägliches Struggle.
Du bist auch in Branchenvertretungsvereinigungen tätig, wenn man das so sagen kann. Also du bist, glaube ich, in der Wirtschaftskammer für Labels tätig und beim Musikfonds, glaube ich, bist du da Gutachter oder?
Ja, mit dem Alter kommen halt ein paar Ämter. Ich sitze im IFBI-Vorstand als einer der Independent-Vertreter. seit ein paar Jahren. In der Wirtschaftskammer gibt es diese organisierten Fachgruppen, wo wiederum die Berufsgruppe der Labels, wo ich der Kopf bin, der Obmann. Und das Schöne daran ist, dass man in bestimmten dieser Gremien tatsächlich dann was bewirken kann, weil dort Gott sei Dank sehr konstruktiv und sehr gemeinschaftlich gearbeitet wird, wo es dann jetzt nicht um eine politische Farbe oder sowas geht, sondern tatsächlich jetzt um gemeinsame Interessen für jetzt im weitesten Sinne österreichische Musik. Aus dem herausgekommen ist auch das Engagement im österreichischen Musikfonds. Da bin ich jetzt beratend tätig. Ich habe zuletzt jetzt zwei neue Programme helfen dürfen aufzusetzen oder mitzuentwickeln. Das eine ist ein Vermarktungsförderungsprogramm, das es so bis jetzt noch nicht gab. Und das andere ist im Prinzip eine Showcase-Förderung, das heißt Impulsprogramm. Das heißt, wenn junge Acts zum ersten Mal in ein anderes Land fahren und sich dort vorstellen, dann werden sie nicht gleich 10.000 Euro Gage kriegen, sondern dann ist es in erster Linie mal Investment und dieses Programm soll explizit dabei helfen, dann das auch zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, auch finanziell zu unterstützen.
Also so im Förderverwaltungswesen sozusagen?
Ja, ich verwalte nicht, sondern ich bin da jetzt wirklich eher so ein, als unter Anführungszeichen erfahrener Musikmensch, damit beauftragt, die Erfahrungen aus der Praxis in die Förderrealität oder in die Förderwelt so weit zu übersetzen, dass dann dort der Fonds dann gut damit arbeiten kann und das umgekehrt dann auch in Richtung Politik zu verkaufen, unter Anführungszeichen, also da auch dafür zu sorgen, dass dann alle Stakeholder mit an Bord sind, das verstehen, worum es geht, warum sie da Geld ausgeben, wie viel Geld das kostet etc. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiges, zentrales Anliegen, auch den Standort für Musik so herzurichten oder so auszurüsten, dass man tatsächlich auch in Österreich davon leben kann, wenn man Musik macht.
Bevor wir auftritt, haben, hast du gesagt, hat mich überrascht die Zahl, 7.000 Leute können von der Musik leben.
Es gibt eine sehr junge, frische Musikwirtschaftsstudie, die heuer im Sommer herausgekommen ist, die das festgestellt hat, die auf eine sehr spannende Art und Weise erhoben hat, aus den bestehenden statistischen Daten, wie die Musikwirtschaft in Österreich zusammengesetzt ist und was sie alles beeinflusst. Und dafür wurde ein sogenanntes Schalmodell gewählt und der Kern, die innerste Schale, das sind tatsächlich die, die sich kreativ mit Musik auseinandersetzen, also primär jetzt tatsächlich die MusikerInnen, KomponistInnen, AutorInnen etc. Und deren unmittelbar umgebender Kern, das wären die Leute, die in Labels arbeiten, Managements, Verlage, und das sind 7.000 Leute, die beeinflussen aber die Wirtschaft in Österreich so stark, dass sie insgesamt 7,5 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung erzeugen, weil von denen so viel abhängt. Also die zweite und dritte Schale wären dann in Folge, also die zweite wären jetzt zum Beispiel Veranstalter, die natürlich ohne Menschen, die Musik machen, nicht existieren könnten. Und die dritte wären dann beispielsweise sowas wie der Tourismus, der sehr stark davon profitiert, wenn es Veranstaltungen gibt, oder die Gastronomie, die sehr stark davon profitiert, dass es Veranstaltungen gibt. Und das ist sehr clever und akkurat herausgerechnet und damit ist erwiesen auch, dass die Musikwirtschaft einer der größten und wichtigsten Wirtschaftszweige in Österreich ist.
Sind da aber, das sind jetzt alle Symphoniker und Philharmoniker jetzt zum Beispiel auch dabei, oder?
Das geht quer durch vom Novarock bis zu den Salzburger Festspielen, ja, quasi, und vom Blasmusikverein Bregenz bis zum Proberaum in Groß-Enzersdorf.
Aber nur Musik.
Aber nur Musik und die Auswirkungen, die das dann im weiteren Sinne eben hat. Sehr beeindruckende Studie, mit der jetzt momentan auch noch viel Detailanalyse betrieben wird, und in der nächsten Stufe erstellen wir jetzt, die Auftraggeber waren in dem Fall die IFBI, die WKO und die AKM gemeinsam, und die Beteiligten arbeiten jetzt gerade an einer Musikstandortstrategie, damit man der Politik dann auch klar sagen kann, hey, da geht eigentlich deutlich mehr. Also wenn man jetzt mehr Leute in diesen Kern der Menschen bringt, die tatsächlich von Musik leben können, dann wären auch diese Skalierungseffekte deutlich größer und das hätte einen gigantischen wirtschaftlichen Impact. Im Konkreten, diese Zahl von 7.000 klingt im ersten Moment sowohl viel als auch wenig, aber wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass jetzt bei der AKM oder bei der LSG, also den Verwertungsgesellschaften für die Leute, die die Musik machen, zwischen 20.000 und 30.000 Leute jedes Jahr Geld kriegen, dann siehst du, dass ganz viele eben nicht davon leben können. Und diese Differenz müssen wir eigentlich kleiner machen, also mehr Leute dorthin bringen, dass sie wirklich von der Musik leben können, weil wir wissen, das hätte dann auch Effekte, eben wie gerade gesagt, für diese zweite und dritte Schicht bis hin zum Tourismus und zum Einzelhandel hängen eigentlich Jobs davon ab, ob Menschen in diesem Kern aktiv arbeiten. Man lernt sehr schnell verstehen, wenn man dann sowas erarbeitet oder liest, dass beispielsweise diese gigantischen Förderungen, die die Salzburger Festspiele kriegen, durchaus zu Recht passieren und dass sie das auszahlt auf den Staat und dass das in Wirklichkeit dann auch eng damit zusammenhängt, ob jetzt die kleine Indie-Band in Katzelsdorf sich einen Proberaum leisten kann oder nicht. Das muss man aber auch der Politik verständlicher machen, dass das alles mehr oder weniger eins ist, dass jetzt meinetwegen sowas wie Musikerziehung und dann am anderen Ende vielleicht sowas wie die medizinische Anwendung von Musik genauso in den Topf reinkommen oder reingehören, also dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Musik ein ganz zentraler Baustein ist, jetzt nicht nur für das soziale Zusammenleben, sondern tatsächlich auch einen riesengroßen wirtschaftlichen Effekt hat und bis hin zum gesundheitlichen Effekt haben kann. Also da ist so viel drin in dem Thema, das kann man jetzt nicht dann noch segmentieren in Klassik oder Indie oder Rock oder sowas, sondern das hängt alles tatsächlich sehr organisch zusammen. Das ist wie ein riesengroßer Wald, wie ein Ökosystem, das halt sehr filigran ist und gleichzeitig sehr komplex.
Kommen wir zu Plagiaten. Machen wir es reihum, das machen wir oft so bei musikzentrierten Folgen. Du weißt doch mehr über Plagiate, als wir gedacht haben.
Keine Ahnung, nein, was du gedacht hast.
Wir haben irgendwie Fälle gefunden und haben uns gedacht, hihi, das ist lustig. Aber du weißt ja dann auch, ob das jetzt ein Problem sein kann, ob das jetzt außergerichtlich geregelt werden kann und so weiter und so fort. Und immer wenn wir was Falsches sagen, dann musst du es korrigieren.
Ja. Ich wollte dich noch fragen, als Indie-Level-Betreiber, hast du mal damit zu tun gehabt, selber, also dass das sozusagen in deinem Umfeld passiert ist, eine Plagiatsklage oder ein Verdacht oder irgend sowas?
Eine Klage in dem Sinn nicht, aber wir haben ein paar lustige Fälle schon gehabt. Also es kommt vor allem in der Werbung sehr, sehr häufig vor. Und da hat es natürlich auch mit dem rechtlichen Hintergrund zu tun, die Firma X hätte jetzt gerne das Lied Y im Werbespot und die Band, die das Lied Y gemacht hat, will aber partout dieses Lied nicht für die Werbung zur Verfügung stellen, aus welchen Gründen auch immer. Und die Werbeagentur oder der Werbekunde ist dann einfach beleidigt und sagt zum Studio XY, okay, mach mal was so ähnlich klingt. Okay. Das sind die sogenannten Soundalikes und das sind eigentlich so für mich die Musterbeispiele für Plagiate, nämlich die gewollt und gezielt hergestellten Plagiate. Zum Beispiel hat Wien Energie, das ist mittlerweile ein bisschen über 10 Jahre her, ein Violinstück von Final Fantasy, das war seinerzeit der Violinspieler von Arcade Fire, der ein sehr schönes Stück geschrieben hat, das Wien Energie wollte, die haben es nicht hergegeben, dann hat eine Studie das sehr, sehr ähnlich nachgemacht, die haben tatsächlich geklagt und man hat sich dann außergerichtlich geeinigt in der Form, dass der Spot zurückgezogen wurde, der ist zwar immer noch auf YouTube, aber der wurde zurückgezogen und Owen Pellet durfte, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, in der Arena ein kleines Festival kuratieren, das die Wien Energie unter Anführungszeichen gesponsert hat.
Ah, sehr gut.
Na, und das war die Entschädigungszahlung quasi.
Also das hören wir uns jetzt, glaube ich, mal gleich an.
Muss man dann wahrscheinlich auch beides spielen, aber es ist wirklich sehr ähnlich.
Ja, voll.
Prince of Bars, can't wait until you, can't wait till you unsubscribe. I'll be a lonely scribe. But what if they like it and lock us in a cannery with your accordion until we can can get along. We can get along. Montreal might eat its young, but Montreal won't break us down.
Mm-hmm.
Es lebe das Morgenkribbeln. Es lebe die Auflebensfreude. Das Himmelhochgefühl. Der 24-7-Takt. Der Um- und Aufschwung. Es lebe die Lebenslust und Laune. Es lebe die Stadt. Wiener Stadtwerke.
Es gibt ein ähnliches Beispiel mit österreichischer Musik, mit sehr bekannter österreichischer Musik, das nicht geklagt wurde. Und da ist aber lang diskutiert worden, ob man das nicht auch könnte. Und zwar hat eine französische Automarke ein Auto beworben in enger Anlehnung an Bilderbuchs Maschine 2014, also unmittelbar nach dem Erscheinen von Maschine. Man hat Bilderbuch natürlich nicht gefragt, aber man hat das sehr, sehr gekonnt so nachgemacht, dass es zwar jeder gewusst hat, was gemeint ist, aber eben so noch so weit entfernt ist, dass es halt gerade nicht wirklich klagbar ist oder dass jeder Anwalt uns und der Band gesagt hat, nein, du, das macht überhaupt keinen Sinn. Das geht ja nicht aus. Und abgesehen davon, dass man die dann öffentlich geschämt hat, dass bis zum Rolling Stone hin wurden die dann quasi geschimpft dafür, was sie gemacht haben, aber abgesehen davon hat es keine wirklichen Konsequenzen gehabt.
Und Schuppen von den Augen geregnet. Willst du meine Frau werden? Yeah! Kauf ich uns ein Haus aus Gold und Perlmutt.
Weil wir gerade über sehr bewusst hergestellte Fälle gesprochen haben, fangen wir vielleicht dort an, weil die Geschichte auch sehr telling ist. Hollywood und Werbewelt ist vielleicht nicht so weit auseinander. Es gab in den frühen 80ern sehr berühmten Künstler namens Huey Lewis, der, wie gesagt, sehr erfolgreich war gerade Nummer 1 in den Charts. Und dann gab es eine Filmfirma, die gerade in einem Film über Geisterjäger gesessen ist, und die wollten für den Soundtrack dieses Films, der dann Ghostbusters hieß, Huey Lewis verpflichten. Huey Lewis war gerade in den Charts mit einem Song namens I Want a New Drug. Das war Nummer 1 in den USA. Und Huey Lewis konnte aber nicht den Soundtrack machen aus zeitlichen Verpflichtungen, und er hatte sich schon für ein anderes Filmprojekt verpflichtet. Das ist dann Zurück in die Zukunft geworden, wo er The Power of Love geschrieben hat, und hat abgelehnt. Und an seiner Stelle hat dann Ray Parker Jr. das bekannte, berühmte Ghostbusters geschrieben. So, und wenn man sich jetzt Ray Parker Jr. anhört und dann Huey Lewis, I Want a New Drug, dann wird's lustig. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call?
Crash my car and make me feel
Ich fange an mit der Dua Lipa. Ich finde die eigentlich ganz leibend. Also die ist momentan, glaube ich, ein Phänomen, riesengroß. Die ist nämlich auch sehr intelligent. Die macht einen Literaturblog, hat einen Podcast und so weiter, ist da sehr engagiert. Ich finde die Mucke auch ziemlich gut. Sie ist eine sanfte Feministin, habe ich mir sagen lassen. Und da gibt es einiges. Also ich habe mir überlegt, was ich spielen will. Ich will zuerst die anderen sagen. Auffällig ist es vor allem auf der Platte, ich glaube von 2020, diese Future Nostalgia, die glaube ich heißen. Da ist einiges drauf, was man da anführen könnte. Also auffällig auf alle Fälle mal dieses Break My Heart. Das ist nämlich auf alle Fälle In Excess, Need You Tonight. Dum, 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 diddle, 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 diddle. Du hast den Bass, du hast dann später den Gesang, das biegt auf alle Fälle. Noch viel, viel Ärger. Es gibt nämlich ein Lied gemeinsam mit ihr, mit der Miley Cyrus, das nennt sich eben Prisoner. Und das ist eine Mischung aus zwei Liedern, die man sofort raushören kann, nämlich von Kiss, I Was Made for Loving You und eben Physical von der Olivia Newton-John. Und da kommt beides vor. Das eine ist Strophe, das andere ist Refrain, man hört es sofort raus. Und es heißt sogar dann noch ein Lied auf dieser Platte extra Physical. Also vielleicht ist das schon so ein Hinweis, den sie irgendwie geben wollt. Vielleicht steht sie sogar ein bisschen dazu. Aber das ist also beide Nummern werden da vermanscht und man hört das innerhalb von Sekunden raus.
Aus dem schon ableiten, eine riesengroße, schöne Geschichte über die History of Sampling.
Ja.
Weil in dem Fall ist es, also zumindest bei den meisten dieser Beispielen, ein bewusst herbeigeführtes, aber in meinem Wissen auch erlaubtes quasi, also gezielt angefragtes, dürfen wir das interpolieren, wie das heißt? Mhm. Also dürfen wir es verwenden? Also da wird nicht nur bewusst gestohlen, sondern auch explizit um Erlaubnis gefragt. Das ist in den letzten Jahren modern geworden, weil einfach eh schon alle Musik da war und jetzt wird alles nicht nur gesampelt, sondern halt auch fünf verschiedene alte Songs in einem neuen verwurstelt. Dua Lipa war ja auch dabei mit dieser Elton John-Geschichte.
Mhm. Genau, das war Tiny Dancer.
Das war aus vier bestehenden Elton John-Titeln.
Aus vier? Rocketman war dabei?
Genau, das ist eigentlich, sie singt eigentlich diesen Rocketman-Teil. Ne? Und das ist bewusst vom Elton John-Universum quasi herbeigeführt worden, dass vier alte Songs unter Anführungszeichen remixed und zusammengemanscht werden und mit ihr auf der Hauptgesangslinie dann nochmal neu verwertet werden.
Das heißt, da war der Elton schon beteiligt dran.
Da war der Elton schon aktiv, derjenige, der das gewollt hat. Der hat das nachher auch mit Britney Spears ähnlich nochmal gemacht, das war dann Tiny Dancer. Also das, man setzt das schon auch bewusst als Stilmittel mittlerweile ein.
Also das heißt, bei ihr wissen wir dann gar nicht, ob das jetzt wirklich Urheberrechtsverletzungen waren. Es kann sein, dass das alles abgedeckt ist. Oder weiß man da schon vor irgendwelchen Klagen? Also, oder ist es mal so, mal so?
Also ich weiß, bei diesem Einsatz bei Love Again, Your Woman, das ist definitiv abgeklärt. Auch die Geschichte mit Olivia Newton-John ist bekannt. Es gibt aber auch Beispiele, wo ihr vorgeworfen wird, dass sie plagiiert. Kann ich auch ein Beispiel beitragen, wird das um mich aufgeschrieben? Oder ist das ja das, was du noch sagen würdest?
Nein, das war's.
Okay. Es gibt eine Nummer von Article Sound System, die heißt Live Your Life. Und die ist ziemlich stark das, was man dann später als Levitating von Dua Lipa kennt. Behelf mir dann als Branchenintimus damit, dass ich dann auch schaue in den Credits der Songs, wer ist da mit drinnen. Und da gibt es dann durchaus eben, dass jetzt so wer wie Olivia Newton-John gecredited ist in einem Dua Lipa-Song, das kommt dann schon vor und dann sieht man auch, ah okay, die haben eh gefragt. Und diese Interpolations, also die Nutzung von bekannten Melodien, das kannst du dir fast nicht trauen ohne sowas. Aber wo es ganz oft eben der Fall ist, ist das, warum wir eigentlich da sitzen, dass es mit sehr unbekannten Sachen passiert oder vielleicht manchmal auch unbewusst, aber auch dafür ist das Urheberrecht dann halt irgendwann einmal zuständig.
Und dieses Interpolieren, zahlt man dafür üblicherweise was?
Ja, klar, die Melodie gehört dem Originalkomponisten.
Und ist das dann meistens ein Fixbetrag oder ein Prozentbetrag von den Lizenzeinnahmen?
Ja, du bist einfach im Copyright drinnen. Also das Urheberrecht ist ja einerseits sehr kompliziert und andererseits sehr einfach. Wenn du als erster eine Idee verwirklichst, eine Melodie, einen Text schreibst, aufzeichnest, gehört diese Idee dir und ist urheberrechtlich geschützt. Und alle, die nach dir dieselbe Idee haben, müssen dich fragen, ob sie verwenden dürfen. So einfach ist das. Und auf der Basis, auf der Grundlage funktioniert die gesamte Musikwirtschaft und das gesamte Urheberrecht. Alles, was mit Geld zu tun hat in der Musik, lässt sich auf diesen Gedanken zurückführen. Und dass das natürlich sehr kompliziert wird, wenn jeden Tag 100.000 neue Songs entstehen, ist eh klar. Und dort passieren dann eben auch genau die Dinge, die wir heute diskutieren.
Dua Lipa wird ja oft so Songwriter-Teams haben. Also nehmen wir an, da wird das installiert, wird von 5 Leuten geschrieben. Und dann kommt halt jetzt noch jemand dazu von, was haben wir vorher gehabt? Dann kommt halt noch Elton John dazu. Kriegt er dann ein Sechstel oder macht man sich das dann aus?
Das machst du dir in der Regel schon im Studio aus. Und wenn wir drei jetzt einen Song gemeinsam schreiben und wir sagen, okay, jeder kriegt ein Drittel und dann kommt die Dua Lipa daher und sagt, sie will das mitnehmen, dann wird diskutiert. Also wenn sie dann zum Beispiel einen neuen Text drüber schreibt, dann ist eh klar, dann kommt vielleicht die Komposition von uns und der Text von ihr. Wenn sie dann auch in die Komposition andere Dinge mit reinmischt, dann endest du halt dann irgendwann bei 12,7% oder bei 4,18%. Aber du musst in irgendeiner Art und Weise beteiligt werden. Und wenn sie dein Copyright berührt, dann muss sie mit dir dann mehr oder weniger verhandeln und sagen, oder man muss ja da ausmachen, welche Anteile du kriegst. Da gibt es zum Teil sehr skurrile Fälle, da kann ich auch einen einwerfen, das habe ich auch mit meinem Buch gelernt, das noch nicht da ist, so jetzt bin ich dann unter Druck und muss veröffentlichen irgendwann. Habt ihr Dire Straits Money for Nothing im Ohr?
Ja.
Wer singt da?
Zuerst das Ding und dann der Mark Knopfler.
Okay, so you know. Das ist auch ganz lustig, wie das passiert ist. Es gab damals für MTV diese Werbekampagne I Want My MTV. Und Sting hat auf der gleichen Karibikinsel Urlaub gemacht, wo die Dire Straits aufgenommen haben. Und wurde von Mark Knopfler eingeladen, I Want My MTV zu Beginn des Songs zu singen. Der hat das aber gesungen in der Melodie von Don't Stand So Close To Me von The Police.
Don't stand so close to me.
Ja, stimmt. Don't stand.
Die haben sie das unter Freund quasi ausgemacht, haha, lustig, mach mal. Der Verleger, der auch Urheberrechtsanteile als Verlag an Don't Stand So Close To Me hat, hat dann aber auf Anteile an Money For Nothing geklagt, weil der ja seine Melodie benutzt hat und ist auch damit durchgekommen. Das heißt, Sting hat Copyright, hat quasi mitgeschrieben an Money For Nothing, obwohl er an sich nichts anderes getan hat, als diese eine Zeile einzusingen. Ja, hat dann Background im Refrain gesungen, aber es ist eigentlich um diese eine Zeile gegangen.
Ja, aber es macht doch schon auch irgendwie Sinn, ja, ja, finde ich. Ja.
Genau, aber also das treibt mitunter absurde Blüten. Im Sting war das gar nicht bewusst, es war ihm sogar unangenehm, dass dann sein Verleger die Dire Straits klagt, aber so funktioniert halt dann das Copyright.
Da haben ja oft die Künstler gar nichts damit zu tun, das macht oft dann der Verlag dahinter. Ne?
Das ist auch die Aufgabe vom Verlag, ja. Da gibt es ja eine der berühmtesten Geschichten überhaupt, ist... Sollen wir ein Original anfangen oder soll ich das Original verraten oder die Verrat. Geschichte? Rolling Stones gegen The Verve.
Ja, ja, genau.
Ähnliche Geschichte. The Verve, Bittersweet Symphony, ist, nutzt eigentlich ein Sample von einer Orchesterbearbeitung von Rolling Stones The Last Time.
Wobei, da muss ich jetzt mal einhaken, ich verstehe nicht, was diese Orchesterbearbeitung, also ich kenne die, was das mit The Last Time zu tun hat.
Ich hör das auch nicht aus.
Also ich hörte Last Time in dieser Orchesterbearbeitung nicht raus. Aber wurscht.
Das, ja. Das ist aber genau das Interessante. Also das Original, The Last Time, Keith Richards, Mick Jagger, unbestritten. Dann gibt es diese Orchesterbearbeitung von Andrew Oldham, der diese Aufnahme gemacht hat und eben die Bearbeitungsarrangement gemacht hat. Wenn der aber dieses Originalstück bearbeitet, wie weit entfernt auch immer, dann ist der Originalurheber trotzdem noch der Keith Richards und der Mick Jagger. Wenn dann diese Bearbeitung verwendet wird, von, wie in dem Fall von The Verve, dann haben Mick Jagger und Keith Richards halt immer noch das Original-Urheberrecht, auch wenn der nur die Bearbeitung genutzt hat. Und so kommt es dann zustande. Und das ist ja auch, hat ja absurde
Blüten. Das heißt, The Verve hat gar nichts dann dafür gekriegt, oder?
Also 20 Jahre lang hat Richard Ashcroft keine Tantiemen gekriegt, obwohl er den Text zu Bittersweet Symphony geschrieben hat und die Melodie, okay, kann man jetzt kaum wegargumentieren, dass das der Song ist. Und Keith Richards und Mick Jagger haben dann Mitleid gehabt und haben ihm vor ein paar Jahren das Copyright wieder zuerkannt für den Text.
Das ist nett.
Gell?
Ja.
Na, die haben eh schon.
Die Kinder
haben schon ein bisschen was, ne?
Well, this could be the last time. This could be the last time.
Thank you.
Aber ich sehe, du kennst ja so viel. Ich setze es mir jetzt zum Ziel, dass ich irgendwas finde, was du noch nicht kennst.
Bitte.
Was dann vielleicht auch in das Buch einfließt. Ich probiere es jetzt gleich. Ich werde jetzt spielen ein Lied von Albano Carisi oder eigentlich von Albano und Romina Power. Und das, finde ich, ist das dreisteste Plagiat, das ich habe. Und das hat mich dann der Michael Jackson gestohlen. Mhm. Ich spiele euch das jetzt vor. Mhm.
Caro, grande genio indiano, dolce sognatore, quanto dolore c'era nel volo di Balacca. Barba bianca, quello che ci manca è scritto nel vento, lo cantano i cigni di Balacca. Grande voce del Bengala, il Gange è la tua vela, voglio seguire nel magico.
Like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there?
Es wurde dann Michael Jackson zu einer in einem Gericht von Rom und zu einer Strafe von 2000 Euro verurteilt.
Sehr schön.
Und das ist aber dann irgendwie, das war dann noch nicht abgeschlossen. Und dann hat Albano Carisi gesagt, wurscht, aber ich will jetzt, dass der Jackson mit mir ein Konzert in Rom spielt. Da soll er dann keine Gage verrechnen und dann lassen wir das Ganze fallen. Dann hat aber der Jackson andere juristische Probleme bekommen. Und irgendwie ist die Sache dann im Sand verlaufen. Aber ich finde das schon.
Aber wenn es solche Blüten treibt, das ganze Plagiatswesen, wäre es ja eigentlich wunderbar, ne? Wenn dann solche Verbindungen entstehen.
Verbindungen entstehen.
Das wäre eigentlich multioptimal. Ne?
Gut, das war mein erstes. Hatte ich jetzt gar nicht so
vom. Der Punkt geht an den Hannes, muss ich sagen. Das war jetzt mit Ghostbusters und Huey Lewis, das war.
Okay. Das. Ich glaube, man muss ja bei so Plagiatsdingen, wenn es wirklich vors Gericht geht, muss man, glaube ich, auch nachweisen, ob es sein kann, dass der es nachmacht, das wirklich gehört hat, glaube ich.
Da gibt es eine lustige Geschichte vom Gary Moore, von dem Lied 1990, dieses Still Got the Blues.
Ja.
Da gibt es eine Sache, die ist auch verklagt worden, und zwar von einer Band, die es da gar nicht mehr gegeben hat, also dem Verlag dahinter. Die hatten einen Teilhit in der DDR, BRD, Mitte 70er jedenfalls. Und dann ist man draufgekommen, dass der Gary Moore Mitte 70er Jahre, genau zu der Zeit, wo das Lied ganz kurz relativ populär war, nämlich eine Deutschland-Tour gemacht hat, und da hat es nur einen Live-Mitschnitt gegeben, also keine Veröffentlichung von dem Lied an sich, und er hätte es ja hören können. Und nur aufgrund dessen hat er dann zahlen müssen.
Ne? Das ist in diesem Jackson, wow. In diesem Jackson-Albano-Fall ist es dann auch irgendwie nachgewiesen worden, dass dieses Lied sogar auch einen gewissen Zeitraum sogar in US-Radios gespielt wurde, und dass sozusagen der das Lied geschrieben hat, das theoretisch auch hätte hören können.
Können, genau. Ja. Jedenfalls, wenn dein Song klingt nach einem rumänischen Volkslied aus dem 19. Jahrhundert, ist die Chance relativ groß, dass das nie wer dann sozusagen verklagt. Ne?
Aber da
bekannt so wäre dann schon urheberrechtsfrei.
Wie lange? 50 Jahre?
Ciao. Es ist quasi schon ein Volkslied, das durfte man problemlos klauen und nachsingen. Also, kein Problem.
Wie lange ist es?
70 Jahre nach dem Tod des letzten Urhebers.
Ah. In Österreich und weltweit auch? Ist das mehr oder weniger
harmonisiert? In den meisten westlichen Ländern ist es so. Teilweise in den angloamerikanischen Ländern ist es teilweise ein bisschen anders, aber als Faustregel ist das ganz gut. Also stille Nacht kannst du machen, aber alles, was die letzten 100 Jahre passiert ist, musst du sehr genau schauen. Mhm. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Beatles ginge, Paul McCartney lebt noch angeblich.
Oder angeblich?
Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass diese Verschwörungstheorie, dass er 1966 gestorben ist, tatsächlich falsch ist, dann lebt er noch, und dann dauert es noch mindestens 70 Jahre, bis man einen Beatles-Titel verwenden kann.
Mhm.
Ja, aber du hast sicher George Harrison.
Genau, wollte genau. Ja. Wenn wir schon von den Beatles reden. Ah, das ist, glaube ich, ein ganz bekannter Plagiatsfall. Also der ist relativ bekannt.
Weil da ist nämlich auch die Argumentation von wegen, hat er das gehört oder hat er das gekannt?
Ja, da ist es relativ klar, dass es gehört hat. Weil es ihm um das Lied geht, My Sweet Lord, 1971, war auf der ersten Soloplatte von George Harrison. Und das ist, also wenn man es hintereinander hört, eine relativ klare Geschichte, würde ich auch sagen. Der Vorwurf ist eben, er hat es geflattert von den Chiffons. Das ist eine Girlband aus den 60ern. Die war, glaube ich, nicht so bekannt. Das Lied schon. Also wer mal gesehen hat, Eis am Still oder ähnliches, das ist wirklich, das kommt da, ein Dauerbrenner kommt da sehr häufig vor. Und dieser Prozess hat sich über die Jahre hinweg gezogen. Ja? Und das Ergebnis war letztlich ein unbeabsichtigtes Plagiat. Also man hört es auf alle Fälle raus, man sagt, das ist ihm vielleicht irgendwie passiert. Jedenfalls die Geschichte war die, das war dann relativ klar, dass es ein Plagiat ist. Die Frage war dann, wie viel muss er zahlen? Und dann hat man sich das irgendwie ausgerechnet mathematisch. Also welcher Faktor spricht dafür, dass er relativ viel zahlen muss? Und das war dann einerseits, hat man dann zusammengerechnet, Singleverkäufe, Spielen im Rundfunk, Spielen im Radio und so weiter, Notenverkäufe, Konzerte, Plattenverkäufe, alles zusammen. Und man kam dann auf den Betrag von 2 Millionen. Und was ich dann interessant finde, man hat dann den George Harrison als Faktor mit eingerechnet und das abgezogen. Ja, also was er quasi mit dem Namen George Harrison Beatles, die Geschichte dahinter, was er, abgesehen davon, dass es ein Plagiat ist, dazu beigetragen hat, dass er es eben so oft verkauft hat. Und man hat dann 500.000 nochmal abgezogen. Man kommt dann auf 1,5 Millionen US-Dollar, die er dann zahlen musste. Also das ist auch interessant, wenn man sich dann den Gänsefüßchen Fladerer hernimmt und sagt, wie viel Markt kann der selber quasi jetzt kreieren und das dann wieder abzieht von dem Ganzen.
Das war einer der wenigen Fälle, wo es wirklich ein Gerichtsurteil gegeben hat. Also alles, was wir da besprechen, ist ja dann meistens außergerichtlich und das ist immer so ein prominenter Fall, ja. Weil es ein Urteil gab und da war der Richter, was ich jetzt gelesen habe, sehr positiv dem, also der hat ein bisschen dem George Harrison eine Sonderbehandlung gegeben, weil er den Beatle
ist. Ja, weil der gesagt hat, ups, das ist mir scheinbar wirklich passiert.
Und da hat auch der Richter gesagt, offenbar ist es nicht im Conscious Mind vom George Harrison eingeflossen, sondern nur in Subconsciousness sozusagen. Also und das ist ja schon gesagt, ein unbewusstes
Unbewusst. Ich denke, das ist genau der Fall, der tagtäglich passiert und dann kommt es eigentlich genau darauf an, wie glaubwürdig ist der Zeuge, wenn der George Harris in dem Fall sagt, ja, das kann ich nicht sagen, natürlich kenne ich die Nummer, das ist mir wahrscheinlich passiert, dann hast du ein anderes Gerichtsverfahren, als wenn die das halt auf Teufel komm raus bestreiten und sagen, na, da war nichts. Ich glaube, da geht es dann schon auch sehr stark darum. Da gibt es ja eine schöne Folgegeschichte, also die haben sich dann ganz gut vertragen und es gibt dann eine Aufnahme von My Sweet Lord von den Chiffons, die das dann quasi als, weiß nicht, ob es so ein Schmäh war, aber dann, man hat sich dann darauf verständigt, dass die das dann auch nochmal aufnehmen.
Es gibt noch eine Harrison-Nummer dann, ich glaube, ein paar Jahre später gibt es das Lied This Song, wo er dann ein Video gemacht hat, wo er im Gerichtssaal herumtanzt und so weiter und sagt, dieses Lied jetzt nicht, also This Song has nothing tricky about it, also war das ein bisschen, also ich glaube, er hat es mit Humor genommen.
He's so fine. Do-lang, do-lang, do-lang. Wish he were mine. Do-lang, do-lang, do-lang. That handsome boy over there. Do-lang, do-lang. One with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna make a mine. Be the envy of other girls. It's just a matter of time. He's a soft-spoken guy.
See you.